nach diesen Liedern, besonders nach den ersten beiden Liedern, habe ich gedacht, dann würde es sich ja lohnen, über den Himmel zu sprechen. Bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Was sehen wir denn dann, wenn wir Gott als König sehen? Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber es sich lohnt, nachzudenken. Allein der Gedanke, dass Jesus für diese Welt, wir glauben daran, dass Jesus diese Welt in 6 Tagen gemacht hat. Und Jesus hat gesagt vor knapp 2000 Jahren, ich gehe hin und bereite euch eine Wohnung, eine neue Heimat vor. Und daran arbeitet er jetzt schon 2000 Jahre. Wie schön muss das dann sein, wenn er für diese Welt schon 6 Tage gebraucht hat. Stefan hat gesagt, ich kann kurz was zu meiner Arbeit sagen. Das habe ich zwar nicht eingeplant, aber mache ich sehr gerne. Ich darf bei der Barmer Zeltmission angestellt sein als sogenannter Gebietsmissionar. Mit 50% bin ich da angestellt, im Bereich Wismar tätig und arbeite da in verschiedenen Bereichen, um Menschen mit dem Evangelium vertraut und bekannt zu machen. Ich habe hier solche Flyer mitgebracht, könnt ihr reingucken. Bin sehr dankbar, dass die Barmer Zeltmission da auch im Norden Akzente setzen will und hier Menschen mit dem Evangelium erreichen möchte. Und ihr dürft gerne auch für diese Arbeit im Gebet mit dran denken, diese Arbeit im Gebet mit unterstützen. Ich habe hier 2 Flyer, wen das interessiert. Ich lege das hier vorne hin. Da steht ein bisschen was auch zu dieser Arbeit drin. Stefan hat euch schon begrüßt heute ganz offiziell und ich möchte es auch nochmal tun. Nämlich möchte ich sagen, willkommen zu eurem Missionsgottesdienst. Du hast gesagt, es geht um Mission und vielleicht kann man noch sogar noch ein Stück weiter gehen. Willkommen zu eurem Aussendungsgottesdienst. Ich freue mich, dass so viele da sind, die sich aussenden lassen möchten heute. Aussenden lassen möchten in die Mission. Und wir sind dankbar, dass wir hier dabei sein dürfen. Viele Grüße auch an der Stelle aus Wismar. Vielen Dank für die Einladung. Und aus gegebenem Anlass dachte ich, dass ich einfach mal ein paar Worte sage über Mission. Was bedeutet denn Mission? Was beinhaltet Mission? Welche Botschaft sagen wir weiter? Und was für eine Dimension, da komme ich wieder dann ein Stück auf den Himmel zu sprechen, was für eine Dimension hat Mission? Unter Mission stellt sich sicherlich jeder so ein bisschen was anderes vor. Die meisten werden vielleicht gleich an Afrika denken, Missionsarbeit in Afrika, verschiedene Missionswerke kommen uns da in den Kopf. Vielleicht denken wir auch an Missionseinsätze, an die Strandmission hier auf der Insel Usedom, Strandmission oder allgemein Außenmission, Mission an unerreichten Völkern, die vorher noch gar keinen Kontakt zur Zivilisation hatten. Mission ist ein unglaublich weites Spektrum. Und die Frage ist, was bedeutet überhaupt Mission? Was ist das überhaupt? Mission bedeutet wörtlich senden. Und wir waren letzte Woche, sind ja Ferien, mit den Kindern im Raumfahrtmuseum im Vogtland. Und wir sind da so durch diese Ausstellung gelaufen und haben uns da die verschiedenen Exponate angeschaut. Und da sah ich an einer Tafel, waren dann verschiedene Kosmonauten und Astronauten. Und da stand bei manchen Astronauten stand dann der Name und darunter stand Missionsspezialist. Und dachte ich, ach, Missionsspezialist, ist ja interessant. Und ich habe mich dann mal schlau gemacht. Das ist tatsächlich die offizielle Bezeichnung, überwiegend für die Space Shuttle Missionen. Da gab es Astronauten, die waren Missionsspezialisten. Also die waren speziell ausgebildet für Außeneinsätze im All, für Reparaturen, für bestimmte Missionen, für Experimente, die im Weltraum durchgeführt werden sollten. Das waren Missionsspezialisten. Daneben gab es dann noch keine Ahnung, die das Space Shuttle gesteuert haben und so weiter. Aber es gab Missionsspezialisten und dachte ich, das ist ja interessant, dass man das so nennt. Leute, die einen klaren Auftrag haben, die eine Mission haben. Und das bedeutet auch Mission oder Missionar. Ein Missionar ist ein Bote oder wir würden sagen ein Gesandter. Und wenn wir unter diesem Aspekt in die Bibel schauen, dann finden wir sehr, sehr viel in der Bibel über Mission. Zum Beispiel Apostelgeschichte lesen wir, das sind die Taten der Apostel. Man könnte auch übersetzen Taten der Gesandten oder Taten der Missionare. Und das Prinzip des Sendens finden wir auch in der ganzen Bibel. Im Alten wie im Neuen Testament. Jesaja wird gesendet zu seinem Volk. Jona wird gesendet nach Ninive. Im Neuen Testament denken wir an Paulus, an Timotheus, an die Apostel, an die Jünger Jesu, die ausgesendet werden. Da ist die Frage, oder könnte man sagen, also ist Mission nur etwas für Gesandte? Und das kann man durchaus so sagen. Mission ist etwas für Gesandte. Es gibt immer einen Sender und einen Gesandten. Wir lesen das in Matthäus 28. Ich werde das, die Verse am Ende der Predigt noch einmal lesen. Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl, Vers 19 und 20. Da gibt Jesus den Auftrag an seine Jünger und somit auch an uns. Mission ist unglaublich vielseitig. Jesus sagt, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie. Also verschiedene Bereiche, verschiedene Facetten, die man unter dem Begriff Mission zusammenfassen kann. Es kann also nicht einer alles alleine machen, dass einer sagt, ich evangelisiere, ich missioniere, ich lehre, ich taufe, ich mache alles, sondern wir merken an der Fülle der Aufgaben, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie so eine Space Shuttle Mission. Und da kommt die Gemeinde mit ins Spiel. Gemeinde ist notwendig, wenn es um das Thema Mission geht. Jeder Einzelne ist gefragt. Dann hätten wir also schon mal geklärt, wer sendet, nämlich Gott sendet. Und er sendet jetzt wen? Sendet er nur bestimmte Leute oder wen sendet er? Und da möchte ich ein paar Verse lesen und etwas darüber sagen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Das ist ein Abschnitt mit relativ bekannten Versen, aber die lasse ich heute mal weg. Ich lese die Verse 14 und 15 und Vers 18 bis 20. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 und 15 und 18 bis 20. Da schreibt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vers 18. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus Christus ist stellvertretend für uns gestorben. Haben wir gelesen in Vers 15, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind neu gemacht. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, welchen Wert dieses Opfer des Herrn Jesus hat. Weil wir leben jetzt nicht mehr für uns selbst. Wir leben jetzt nicht mehr zur Verwirklichung unserer eigenen Wünsche und Bedürfnisse, sondern wir leben als Gläubige, als Gottes Kinder, zu denen wir gemacht sind, zur Verherrlichung Gottes. Wir sind Gottes Kinder, wenn wir das im Glauben annehmen und damit, Vers 20, automatisch Botschafter des Glaubens. Wenn wir von Jesus weitersagen, dann ist das also nicht etwas für Profis, für Missionsspezialisten, die dafür speziell ausgebildet sind, sondern dieser Auftrag gilt für jeden von uns. Es gibt also nicht so ein paar spezielle Leute, die diesen Auftrag erfüllen und die alle anderen lehnen sich mehr oder weniger zurück, sondern Mission gilt für jeden von uns. Und die Frage, die sich mir gestellt hat und die sich uns stellt, bin ich ein Wegweiser hin zu Jesus oder bin ich eher ein Wegweiser? Dass ich durch das, was ich sage, durch das, was ich tue, Menschen abschrecke, Jesus nachzufolgen. Jeder hat also einen Auftrag, eine Mission, die es zu erfüllen gilt. Und deshalb sprechen wir auch von dem sogenannten Missionsbefehl. Das ist also keine Option, keine Missionsoption. Das können wir machen, wenn wir genügend Leute sind, wenn wir genug Geld haben, wenn wir das, das und das erfüllt haben. Sondern es ist ein Befehl, den wir als Gläubige, als Christen, als Gemeinde nachkommen sollen. Jeder von uns ist also gesandt, um das Evangelium weiterzusagen, um von der Hoffnung, die wir haben, diese Hoffnung auf den Himmel, die Hoffnung auf die Herrlichkeit weiterzugeben. Und das lesen wir auch in 1. Petrus 3, Vers 15. Den Vers möchte ich uns kurz lesen und dann kommen wir wieder zurück an die Korintherstelle. Da sagt Petrus genau das. 1. Petrus 3, Vers 15, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wir sollen also jederzeit bereit sein, von der Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, davon Rechenschaft abzulegen, davon Zeugnis zu geben. Und dazu sind wir ausgesendet, jeder an seinen Platz, jeder an sein Umfeld, egal ob das jetzt ganz nah ist oder ganz weit weg ist, jeder von uns hat seinen Platz. Und wir feiern das gewissermaßen auch als Gemeinde jeden Sonntag. Deswegen auch Aussendungsgottesdienst, um uns bewusst zu machen, dass wir einen Auftrag haben, dass wir Gesendete sind, dass wir Botschafter Gottes sind. Und wir kommen sonntags in der Gemeinde zusammen, mittwochs in der Bibelstunde, um uns zu erzählen von Erfolgen, vielleicht von Niederlagen, um aufzutanken, um, ich sag's mal, geschult zu werden, um zugerüstet zu werden, um motiviert zu werden, um gemeinsam zu beten. Kommen wir als Gemeinde zusammen, um diesem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, gerecht zu werden. Diesen Auftrag auszuführen ohne eine Gemeinde, ohne dieses Umfeld, wo man sich gegenseitig unterstützt, hilft, motiviert und aufbaut, das wird schwierig. Ein Astronaut, der sagt so, ich bin Astronaut, ich habe die ganze Ausbildung durchlaufen und jetzt, wo ist die nächste Rakete, schießt mich in den Weltraum, jetzt geht's los. da wissen wir, das ist zum Scheitern verurteilt, wenn es da nicht eine ganze Gruppe, eine riesige Mannschaft gibt, ein Team, was dahinter steht, was die ganzen Prozesse und Vorgänge da steuert, dass auch dieser Mensch gesund wieder zurück auf die Erde kommt. Da steht ein großes Team hinter dieser Mission, hinter dieser Weltraummission, wo jeder mit anpackt, wo jeder mithilft. Und genau das ist die Aufgabe der Gemeinde. Sie sendet Missionare aus, zum Beispiel ins Ausland. Und solche Spezialisten, in Anführungszeichen, wie uns, wir werden dann ausgesendet nach Peru. Gemeinde bereitet auch ein Stück mit darauf vor. Und Gemeinde unterstützt auch durch Gebet, durch Gaben diesen Dienst. Und das ist so der klassische Ansatz von Mission, den wir kennen. Und das ist wichtig und das ist gut, dass Gemeinde damit dahinter steht. Und ich bin auch überzeugt, dass der Gemeinde das gut tut, Mission auch nach außen hin zu unterstützen. Wir kennen eine Gemeinde, die am Anfang, bevor wir nach Peru gegangen sind, gesagt hat, wir wollen euch als Gemeinde gern monatlich unterstützen mit einem gewissen Beitrag. Und das war eine Gemeinde, die haben gerade ihr Gemeindehaus renoviert. Die hatten nebenan noch ein anderes Projekt laufen, wo viel Geld notwendig gewesen ist. Und die haben trotzdem gesagt, wir möchten euch unterstützen. Es ist uns ein Anliegen, Außenmissionen zu unterstützen und auch dafür zu beten. Es war für mich ein Riesenvorbild und ein Riesenzeugnis. Und ich glaube, die Gemeinde ist wirklich auch gesegnet worden, weil sie gesagt haben, wir möchten auch nach außen hin etwas geben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Mission sollte aber nicht nur nach außen gerichtet sein, dass man sagt, okay, wir geben jetzt einen gewissen Betrag in die Mission und machen dann unser Häkchen dran. Damit ist Mission für uns erledigt. Dann haben wir unseren Beitrag geleistet. Mission sollte auch nach innen gerichtet sein. Dass wir für unsere Stadt beten. Dass wir für unsere Nachbarn und Freunde beten. Dass wir in der Gemeinde Schulungen anbieten für Gemeindemitglieder. Wie kann ich das Evangelium auf eine anschauliche und praktische Art und Weise weitersagen? Dass wir Argumente haben, um den Glauben auch zu verteidigen gegen die verschiedenen Ideen und Strömungen unserer Zeit. Dass wir als Gemeinde evangelistische Veranstaltungen durchführen, gehört auch zur Mission. Und dass wir Jüngerschaft machen, dass wenn Menschen sich entscheiden für ein Leben mit Jesus oder Interesse haben, dass wir dann die Zeit als Gemeinde investieren und mit ihnen gemeinsam die Bibel lesen und sie begleiten und führen. Paulus fordert sich das Gebet der römischen Geschwister ein. Lesen wir in Römer 15, Vers 30. Also er sagt wirklich, betet für mich, betet für meinen Dienst, den ich habe. Und er freut sich auch über die Gaben, die ihm zugesandt wurden als Unterstützung. Und auch das haben wir in unserer Peru-Zeit deutlich gemerkt, dass viele und auch ihr als Gemeinde regelmäßig für uns gebetet habt. Ohne Gebet geht in der Mission gar nichts. Wir wurden auch ermutigt durch E-Mails, durch Anrufe, sogar durch Briefe, durch Besuche. Das war für uns sehr ermutigend zu hören, wie läuft es in der Heimat? Was steht in der Gemeinde an? Was gibt es da für Dinge, für Sorgen? Wofür können wir mitbeten, obwohl wir so weit weg sind? Wir dürfen also als Kinder Gottes die Hoffnung, die in uns ist, weitersagen. Und die Botschaft ist klar, das haben wir gelesen in 2. Korinther 5, Vers 20 und lesen das auch an vielen anderen Stellen der Bibel. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich habe schon mehrfach von dem Evangelium gesprochen. Das Evangelium ist das Zentrum unserer Mission. das Evangelium, die frohe Botschaft. Und darauf möchte ich im zweiten Punkt kurz, wirklich nur kurz etwas eingehen. Sicherlich könnte man da auch ein Sonderthema zu machen über das Evangelium. Welche Botschaft, das ist der zweite Punkt, welche Botschaft überbringen wir als Ausgesendete, als Gesandte? Was ist unsere Botschaft? Das Zentrum ist das Evangelium und wir haben diesen Auftrag in allen drei Evangelien und in der Apostelgeschichte und auch hier erinnert Paulus uns daran, dass wir diesen Auftrag haben. Aber wie wir das umsetzen, wie das praktisch wird, das kann total unterschiedlich aussehen. Aber der Kern ist immer wieder derselbe. In Peru, in dem Krankenhaus, da haben wir sozusagen mit unserer Arbeit die Grundlage gelegt, dass Menschen gekommen sind, um das Evangelium zu hören. Und ich habe da in den Morgenandachten oft das Thema gemacht. Und wenn man da so mehrere Andachten hintereinander macht, dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, ich verwende zwar immer wieder einen anderen Text oder einen anderen Bibelvers, ich verwende immer andere Beispiele, aber ich komme immer wieder zum selben Punkt. Ich komme ja immer wieder an derselben Stelle raus, dass jeder Mensch Vergebung der Sünden braucht und Jesus als seinen Herrn annehmen soll. Und dachte ich, ja, ist irgendwie komisch, oder? Und dann kam mir aber der Gedanke, die Hollywood-Filme, die sind auch alle gleich. Es gibt zwar verschiedene Filme, verschiedene Genres, aber meistens gibt es irgendein Problem, was gelöst werden muss und der ganze Film handelt dann, bis dieses Problem gelöst ist und dann ist alles gut. Und dann dachte ich, da brauchen wir uns mit unserer Botschaft überhaupt nicht zu verstecken und Angst haben, dass wir immer wieder von demselben reden. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was das Evangelium eigentlich ist und was das Evangelium nicht ist? Mancher schaut jetzt vielleicht so ein bisschen irritiert oder verwundert. Das ist wie wenn ich einen Informatiker frage, weißt du überhaupt, was ein Computer ist? Da würde er sagen, ja logisch, klar, ich habe jeden Tag damit zu tun. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die wir gern verkündigen. Wir sagen gern etwas Gutes weiter. Und das lesen wir auch in der Bibel, im Römerbrief, dass es gut ist, wenn wir diese gute Nachricht weitersagen. Wir wollen etwas Positives sagen und erwarten auch entsprechend positive Reaktionen darauf. Ich sag dir, wie du gerettet werden kannst und erwarte eine positive Reaktion. Wenn wir dann Ablehnung erleben, dann kommt oft die Enttäuschung. Das Problem ist, in vielen Gemeinden und in der Christenheit, dass die gute Nachricht oft nicht als solche zu erkennen ist, weil wir die schlechte Nachricht weglassen. Oder die schlechte Nachricht so verpacken, dass sie gar nicht mehr so schlecht aussieht. Wir sprechen nicht mehr von Hölle oder von Gericht. Wir sprechen nicht mehr von der Antwortung des Menschen, des Geschöpfes gegenüber seinem Schöpfer. Und wir sprechen auch wenig oder selten von Verdammnis, von ewigem Getrenntsein von Gott und von der Heiligkeit Gottes. Und wenn man sich den Himmel mit dem Himmel beschäftigt, ich habe gestaunt, wenn man sich mit Gott beschäftigt, wie genial das ist und wie schön das ist. Wenn wir wüssten, wie schön es im Himmel ist, würde keiner von uns mehr leben wollen, hier auf der Erde. Und wenn wir wüssten, wie schön Gott ist, wenn wir das irgendwie begreifen könnten, dann würde, glaube ich, mein Leben ganz anders aussehen. Petrus erklärt Cornelius in Apostelgeschichte 10 das Evangelium und er sagt dann, was Jesus ihm aufgetragen hat. Apostelgeschichte 10, Vers 42, da lesen wir nämlich genau diese schlechte Nachricht, die wir nicht weglassen sollen, Apostelgeschichte 10, Vers 42. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, Jesus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und Toten ist. Petrus sagt also, er hat den Auftrag zu verkündigen, das gehört also auch mit in diese Mission hinein, dass Gott der Richter der Lebendigen und der Toten ist. Jesus, der Richter, kann man das heute noch so sagen? Kann ich das Menschen heute so sagen? Geht das noch? Ist das nicht zu direkt? Trete ich damit nicht den Leuten auf den Schlips? Das passt auch nicht so recht ins Bild vom lieben Gott, wenn wir so etwas sagen. Wenn wir unsere Mission ausführen, wenn wir als Botschafter unterwegs sind, dann geht es nicht darum, dass wir Applaus bekommen, dass das alle toll finden, was wir sagen, dass wir uns beliebt machen bei Menschen. Jesus wurde auch von der Masse abgelehnt. Jesus wurde verachtet für das, was er gesagt hat. Er wurde abgelehnt. Er wurde sogar geschlagen und getötet. Warum soll es uns anders ergehen als Jesus? Diese Botschaft, das Evangelium, was wir verkündigen, sagt die Bibel selber, ist eine Torheit. Das ist eine Dummheit für jeden Nichtchristen. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir das Evangelium weitersagen. Aber das Geniale daran, das Geniale an dieser Botschaft ist, diese Botschaft hat Kraft. Sie hat göttliche Kraft und Autorität. Sie hat die Kraft, einen Menschen von der Selbstverherrlichung zu verändern hin, dass dieser Mensch Gott verherrlicht. Und wenn das Evangelium wirklich für Außenstehende eine Torheit oder ein Blödsinn ist, wie erkläre ich es dann so, dass es verstanden wird? Vielleicht kann man sich das aufschreiben, sein persönliches Zeugnis, wie man selber zum Glauben gekommen ist, wie man Gott erlebt hat in einer Situation. Das kann helfen, dass ich jemand, der anders denkt als ich, der Gott nicht kennt oder nicht kennen will, dass ich ihm das Evangelium so weitersagen kann. Das Evangelium ist das Zentrum der Mission. Und ohne das Evangelium wäre alle Mission sinnlos. Dann wären das viele gute Aktionen, vielleicht menschlich gesehen nette Sachen. Aber ohne das Evangelium wäre Mission sinnlos. Und manch einer denkt vielleicht, okay, Mission, Evangelium, das gehört also zusammen. Wir verkündigen, wir evangelisieren, wir verkündigen das Evangelium. Dann sagt jemand, okay, ich glaube an Gott, ich glaube an diese frohe Botschaft, an das Evangelium. Er wird gerettet, kommt in die Gemeinde und das Evangelium ist gewissermaßen so die Eintrittskarte in die Gemeinde. Diese Assoziation kann sich da mitunter aufdrängen, dass gewissermaßen das Evangelium die Werbebotschaft für den christlichen Glauben ist und die wir möglichst positiv formuliert an den Mann oder an die Frau bringen. Aber ist das wirklich das Evangelium? Wir brauchen das Evangelium als Gläubige jeden Tag. Wir brauchen die Botschaft, dass es Vergebung gibt, dass es Gnade gibt, dass wir wieder zu Gott umkehren können. Das brauchen wir jeden Tag. Diese Botschaft, wenn ich gefallen bin, wenn ich es verrissen habe, dass ich zu Gott kommen kann, diese Botschaft ist das Evangelium und das brauchen wir jeden Tag. Gott liebt mich und das gibt mir meinen Wert. Und ich habe diese feste Hoffnung auf ein ewiges Leben, dass ich mal bei ihm sein werde. So wie Hiob das sagt, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Das ist auch das Evangelium, dass ich jeden Tag immer wieder neu mit Jesus anfangen kann. Es ist also nicht nur die Eintrittskarte, sondern es ist auch die Grundlage unseres Lebens mit Gott. Und auch das Bewusstsein, dass Gott heilig und rein ist, dass Gott allmächtig ist und dass er zornig wird gegen die Sünde, dass er Sünde hasst und das aus gutem Grund und auch, dass Gott gerecht ist. Dieses Wissen, diesen Teil des Evangeliums brauchen wir jeden Tag ganz neu in unseren Gemeinden, dieses Bewusstsein. Und das ist Mission, diese geniale Botschaft weiterzusagen. Und das Gute daran ist, es gibt auch einen gewissen Schutz vor den Angriffen des Bösen. Wenn wir an die Waffenrüstung denken, in Epheser Kapitel 6, der Vers 15, da steht, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Die Verkündigung des Evangeliums, ich sag's mal, Mission ist ein Teil, wie wir uns, sage ich mal, einen festen Stand, wie wir einen festen Stand haben können auf dem weichen Boden der Halbwahrheiten, der Lügen und der, ich sage es mal in Anführungszeichen, wissenschaftlichen Theorien und Meinungen unserer Zeit. Das Evangelium hilft uns, einen festen Standpunkt zu haben und schützt uns dadurch, dass wir nicht so schnell ins Wanken kommen. Auch deswegen brauchen wir das Evangelium in der Gemeinde. Der dritte und letzte Punkt ist die ewige Dimension von Mission. Die ewige Dimension von Mission. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und er möchte jeden von uns dazu gebrauchen. Jesus wählt 12 ganz einfache, vielleicht kann man sogar sagen schwache Menschen aus, um sie auszusenden, um sie in die Mission zu schicken. Und er gibt ihnen diesen Auftrag, geht hin. Und sagt aber auch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe ein schönes Zitat gelesen von Malcolm Muggeridge, ein Journalist, der das gut in Worte fassen konnte und kann, der am Ende seines Lebens zum Glauben an Jesus gefunden hat. Und er schreibt, stellt euch vor, wir hätten vor 2000 Jahren gelebt und hätten eine Wette abgeschlossen. Wer wird die Zukunft dieser Welt mehr beeinflussen? Das römische Imperium mit all seinem Glanz, seiner Macht oder ein Zimmermannssohn mit ein paar mittellosen Fischern? Wir hätten alle auf das römische Reich gesetzt. Und doch heute, 2000 Jahre später, geben wir unseren Kindern Namen wie Markus, Johannes, Lukas und Maria. Und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Das ist, glaube ich, das Geheimnis der Mission. Dass Gott die Schwachheit von uns Menschen gebrauchen möchte. Gott gibt uns diesen Auftrag. Und wir sollen stellvertretend bitten, 2. Korinther 5, Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Mission. Und das Geniale daran ist, dass Gott uns nicht damit alleine stehen lässt. Matthäus 28 möchte ich zum Abschluss noch lesen. Gott lässt uns nicht alleine und sagt so, ihr habt jetzt euren Auftrag und jetzt seht zu, wie ihr klarkommt. Sondern als er seine Jünger beauftragt, sagte dann Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wir dienen dem, der alle Macht hat. dem nichts unmöglich ist, der alle Kraft hat, der alle Autorität hat in diesem Universum. Das ist der Herr, dem wir dienen. Und er sagt nicht nur, ich habe die Macht, sondern er sagt dann auch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Wenn wir in Jesu Mission unterwegs sind, als Missionsspezialisten, egal wo, egal an welchem Ort, ob im Ausland oder hier, wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir wissen, dass wir es nicht aus unserer Kraft tun müssen, diesen Auftrag erledigen. Wir können es gar nicht aus unserer eigenen Kraft tun und sollen das auch gar nicht. Und zu diesem Auftrag gehört auch ein vorbildliches Leben. Ich kann das Evangelium nicht weitersagen, wenn ich mich selber nicht daran halte. Das haben wir in 2. Korinther 5, Vers 15 gelesen, dass ich nicht mehr für mich selbst lebe, sondern zur Ehre meines Herrn. Auch in Titus 2, Vers 1 bis 9 lesen wir das, dass Botschafter Gottes einen ordentlichen, einen aufrichtigen Lebenswandel an den Tag legen sollen. Das alleine jedoch wird nicht reichen. Manchmal hört man ja so den Spruch, dass Leute sagen, also wenn meine Nachbarn schon nicht die Bibel lesen, dann sollen sie wenigstens mein Leben lesen. Dann sollen sie in meinem Leben Gott erkennen. Das ist gut, das ist auch gute Motivation und richtig. Ich halte nicht so viel davon, dass man bei dieser Einstellung stehen bleibt, weil wir sollen hingehen. Wir sollen verkündigen, predigen, weitersagen. Wir sollen bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dazu muss ich den Mund aufmachen. Dazu muss ich was sagen. Da reicht es nicht, wenn ich sage, naja, ich lebe jetzt hier ein vorbildliches Leben und die werden dann schon sehen, dass es Gott gibt und werden mich dann ansprechen. Wir sollen mit unserem Leben unser Zeugnis unterstreichen, nicht durchstreichen. Wir sollen mit unserem Leben unser Zeugnis unterstreichen. Die ewige Dimension von Mission, wenn man sich das bewusst macht, was man da tut, wenn man Menschen zu Jesus führt, wenn man mit dazu beiträgt, Menschen zu Jesus zu führen, was das für Auswirkungen hat, weil das ist nicht nur, okay, du machst jetzt hier bei uns mit, kommst jetzt Sonntag in die Gemeinde, sondern es hat ewige Auswirkungen. Ich weiß noch, beim Sommerlager in Dresden, da hatten wir eine Gruppe, so Hälfte, Hälfte, Gemeindekinder und gemeindefremde Kinder, und wir hatten eine ziemlich gute Zeit über die Woche und viele gute Gespräche, und unter der Woche hatten sich schon einige Kinder für Jesus entschieden, und am letzten Abend haben sich dann alle Kinder aus dieser Gruppe für Jesus entschieden. Das war so genial, das war so toll, da dabei zu sein, das zu erleben zu dürfen. Das ist eine Freude, eine Erfüllung, die uns kein Urlaub schenken kann, den wir hier auf dieser Welt machen können. Wenn junge Menschen in dem Fall zu Jesus finden und ihn als ihren Retter und Herrn annehmen. Und ich darf dabei sein. Ich darf ihnen diese frohe Botschaft weitersagen. Das ist das Schönste, was man hier auf der Erde erleben kann. Und wir waren Skifahren letzte Woche. Es war traumhaft schön. Es war schönes Wetter. Ich habe es wirklich genossen. Aber unser Auftrag, unsere Mission ist bei weitem schöner, als ein paar Schwünge die Piste runterzumachen. Zum Abschluss noch zwei Verse aus Jakobus Kapitel 5, wo auch diese ewige Dimension von Mission auch nochmal zum Ausdruck kommt. Jakobus Kapitel 5, Vers 19 und 20. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr. So soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Was für eine Dimension! Es kommt nicht nur ein Mensch zurück in die Gemeinde, in die Gemeinschaft, in das Miteinander, das ist schön und das ist gut, sondern es wird eine Seele vom ewigen Tod errettet. Wir bringen eine Seele zurück in die Gegenwart Gottes. Und auch Lukas 15, Vers 7 sagt uns das, es ist Freude im Himmel über einen, der umkehrt. Wenn wir mit jemandem niederknien und beten und dieser Mensch um Vergebung seiner Sünden bittet, dann ist Freude, dann ist Singen und Jauchzen im Himmel. Und dabei erleben wir ein Stück von dieser himmlischen Dimension, den Mission, schon hier und heute hat. Das ist unser Auftrag. Das ist die Mission, die wir haben. Und dazu bin ich berufen, dazu seid ihr berufen als Gemeinde, dazu sind wir ausgesendet, bis Jesus wiederkommt. Amen.